Hallo und herzlich willkommen. Fokus KI, euer Podcast rund um das Thema künstliche Intelligenz. Und es wird mal wieder Zeit. Wir haben schon lange nicht mehr über Tools gesprochen, aber das machen wir heute. Wir gucken mal, welche Tools es so neu im Bereich KI gibt und wo es auch spektakuläre Updates gab. Dazu dann aber mehr nach dem Intro.
Herzlich willkommen zu Fokus KI, dein Podcast rund um die künstliche Intelligenz. Und hier sind deine Hosts, Ronny Siegel und Stefan Ponitz.
Und unsere KI-Stimme im Intro hat vollkommen recht. Da sind wir nämlich, Ronny Siegel ist natürlich auch mit dabei. Hallo Ronny, wie geht es dir?
Ja, grüß dich Stefan, hochmotiviert. Ich freue mich auf die Folge heute.
Ja, so Tool-Folgen sind ja schon besondere Folgen, ne? Die machen ja schon Spaß. Und wir wissen auch, dass die euch da draußen, die ihr gerade zuhört, auch Spaß machen. Deswegen bin ich schon ganz neugierig, was in der Tool-Folge alles kommt. Ronny weiß das und ihr wisst es auch. Ich bin ja momentan so ein bisschen aus dieser Tool-Geschichte raus. Ich kümmere mich sehr stark um Agenten und gucke mir gar nicht mehr so viele Tools momentan an. Aber es gibt natürlich ein paar spektakuläre Updates, die wir so in den letzten Wochen, Monaten gesehen haben bei Bild, bei Video. Notebook LM hat auch ein deutliches Update gerade für uns in Deutschland bekommen. Aber da finden wir mit Sicherheit noch ein ganzes Stück mehr. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, wer denn der Ronny ist, der Ronny, der heißt mit Nachnamen Siegel und der ist Unternehmer. Und der hat eine Agentur, nämlich die Conversion Junkies, und die kümmert sich um Online-Marketing mit dem Schwerpunkt von Shopify-Shops. Und außerdem ist der Ronny ein ganz schöner Out-of-the-Box-Denker. Der hat ganz schön viel Ahnung und denkt jedes Thema noch 3 Schritte weiter als andere Menschen. Und wenn ihr die Ergebnisse sehen wollt, dann geht ihr mal auf ronny-siegel.de, das ist nämlich sein privater Blog, und da findet ihr ganz viel dazu. Lieber Ronny, war das gut?
Das klang ein bisschen wie die Sendung mit der Maus. So, aber Stefan, wer bist denn du?
Ich habe mal über die Fokus KI. Ja, so klingt es dann nicht wie die Sendung mit der Maus.
Okay, jetzt müssen alle hier die halbe Geschwindigkeit nochmal einstellen, damit sie das verstehen.
Genau. Ja, Ronny, Tool-Update. Was für Tools beschäftigen dich denn, haben dich denn so in der letzten Zeit beschäftigt?
Also, ich will mal gleich mit dem Hammer-Tool anfangen. Also was ist hier passiert? Wir haben noch vor, eben, ich glaube vor 2, 3 Folgen haben wir noch so außerhalb der Podcast-Aufnahme darüber gesprochen, dass er eigentlich mit Journey eben, kann man ja vergessen in der Zwischenzeit.
Ja.
Und was machen die? Die bringen ein Video-Tool raus.
Ja.
Und was soll ich sagen? Das ist gut. Das ist verdammt gut, das Teil.
Ist es denn in Deutschland verfügbar?
Ja.
Anders als Veo 3. Veo 3 ist, glaube ich, immer noch nicht verfügbar.
Doch, soll seit ein paar Tagen verfügbar
sein. Also mit Journey. Aber Veo 3 ist noch nicht verfügbar, oder?
Doch.
Doch? Okay, dann
soll jetzt ohne VPN.
Da bist du aktueller, glaube ich.
Soll jetzt ohne VPN jetzt auch nutzbar sein? Also ich muss ja persönlich mal sagen, ich bin ja wirklich eben extrem angefixt von dem, wie sich gerade diese ganze Video-KI-Welt entwickelt. Also ich bin gestern nochmal durch meine Timeline durchgegangen, eben bei LinkedIn, und habe das so ein bisschen aufgeräumt und bin da auf ein Posting gestoßen von vor 2 Jahren, wo jemand eben so ein Video von einer Video-KI erstellt, gepostet hat und sich darüber noch lustig gemacht hat und gesagt hat, guck mal an, wenn das noch von dem Level, also wenn das in diesem Level hier noch ist, dann dauert das noch viele, viele Jahre, bevor eine Video-KI in der Lage ist. Und da gab es ja schon die ersten damals, die gesagt haben, naja, mal gucken. Also wenn man das linear denkt, hast du recht, aber eben nicht, wenn man das eben exponentiell denkt. Und genau das ist eingetreten. Also es ist Wahnsinn, wenn man überlegt, wie man alles, wie man vor ein paar Monaten, also du nutzt ja auch Kling, ne? Kling nutzt du,
ja? Ich habe es ausprobiert, ja.
Ja, also Kling AI und sowas, diese ganzen Tools, die wir letztes Jahr in einer Folge einfach mal ausgetestet haben auch, wo ich so persönlich so gesagt habe, ja, ist ja ganz nett und toll, aber ist selbst immer noch lang. Und in der Zwischenzeit habe ich echt das Gefühl, also die Wahrscheinlichkeit, ein Video nicht nutzen zu können, wird immer geringer. Es ist einfach unglaublich.
Ja, ich sehe das, also mir ist es aufgefallen so ein bisschen, wobei ich da jetzt auch in den letzten Wochen nicht mehr reingeschaut, vielleicht sind die auch einen Schritt weiter, war ja lange Zeit, war ja das Tool schlechthin, auch bevor diese ganzen generativen KIs kamen, war Runway ML, ne? Die haben sich immer schon mit diesem Thema KI-Video irgendwie beschäftigt, und da dachte ich auch immer, und ich meine, die sind ja auch gut, aber das, was wir halt jetzt über Veo 3 gesehen haben, das stellt auch Runway ML in den Schatten. Vor allem, sag ich mal, bei Veo 3, wenn ihr es euch noch nicht angeschaut habt, aber es kann eigentlich gar nicht sein, dass ihr da noch nichts zu gesehen habt. Vielleicht habt ihr es aber auch gesehen und wusstet gar nicht, dass das eine KI gemacht hat, weil so faszinierend sind die Videos. Also vor allem diese Kombination aus Video, Sprache und Geräuschkulisse. Das finde ich total faszinierend, weil das ist natürlich, mal abgesehen, dass die Videos wahnsinnig gut sind auch inzwischen, aber es ist nochmal ein ganz anderes Level, wenn die KI im Prinzip Sprache und Geräuschkulisse nochmal mit reinbringt. Das wissen wir am Ende auch, ein Stummfilm ist nicht so spannend wie, sag ich mal, ein Hollywood-Blockbuster, wo es fett kracht und die Leute sprechen und gute Musik ist. Ich weiß nicht, Filmmusik, glaube ich, ist noch nicht mit dem Video mit rein mit drin. Kommt aber vielleicht dann auch noch, wenn man sagt, okay, entwickel mir ein Intro und leg mir eine Musik noch irgendwie unter das Intro drunter. Das kann jetzt eigentlich auch nicht mehr das Thema sein. Da brauchen wir nicht mehr eine exponentielle, da reicht auch eine lineare und dann ist es in 2 Monaten da. Das Thema, also es ist schon sehr faszinierend, was diese KIs da tatsächlich können. Und wir haben letzte Folge vor 14 Tagen ja über das Thema KI-Berufswelt, ne? Wenn man sich jetzt die Branche des Filmschaffenden anschaut. Also ich habe die Tage von einer Shop-Agentur habe ich ein KI-Video gesehen, was die für sich gemacht haben, wo die sich geteasert, gefeatured haben. Und ich dachte, alter Schwede, ey, mega krass, mega cool. Da brauchst du keinen Videografen mehr, da brauchst du keine Videoagentur mehr. Wenn die Mitarbeitenden in Agenturen so motiviert und leidenschaftlich sind, hört man vor 14 Tagen nochmal rein, dass sie sich hinsetzen und sagen, okay, wir machen jetzt mit Veo für unsere Agentur, machen wir mal irgendwie so ein Trailer-Video oder ein Reel oder keine Ahnung. Mega.
Also wirklich sehr, sehr gut. Also das sind so Themen, weil man das auch sieht, also wie gut in der Zwischenzeit eben auch konsistente Charaktere eben möglich sind, und wie stark jetzt auch sich die Entwicklung eben gerade in diesem Bereich entwickelt, dass man Produkte auch konsistent eben dargestellt bekommt, indem man einfach nur ein Bild hochlädt und dann wird das Produkt auch wirklich ordentlich in dem Video platziert. Also da gibt es ja verschiedenste Modelle. Ich glaube, da ist jetzt auch ein Flux-Modell wieder rausgekommen, wo man eben das gut miteinander kombinieren kann. Und vor allem auch die Chinesen, die legen ja richtig dort los. Also da gibt es ja so viele Modelle, da merke ich mir die Namen immer gar nicht, bin aber immer wieder begeistert, wenn die irgendwelche Briefings rausgeben, was sie ausgetestet haben, was da in der Zwischenzeit möglich ist und was machbar ist und was man eben auch auf solchen Plattformen wie Hacking Face im Problemhaus mal eben ausprobieren kann oder sich eben runterladen kann und eben auch mal auf einer ordentlichen Rechenpower ausprobieren kann.
Ja. Aber jetzt sag doch nur, du bist ja eingestiegen eigentlich gar nicht mit Veo. Ich habe das Thema auf Veo rübergezogen. Du bist ja eingestiegen mit Midjourney.
Ja.
Lass uns da wieder zurückspringen. Erzähl doch mal von dem Midjourney. Ich habe es noch nicht gesehen. Wahrscheinlich viele der Zuhörenden da draußen auch noch nicht. Was ist dein Eindruck Midjourney-Video?
Also ich persönlich muss sagen, ich habe ein, zwei Tests gemacht. Und für mich ist immer so, ich bin ja nun viel auf Reisen unterwegs. Das haben wir ja nun auch schon mal öfters. Und da mache ich ja nun viele Fotos. Und es gab ja vor Jahren schon mal eine Funktion eben von der Google-Kamera, dass man eben, wenn man ein Foto gemacht hat, hat ja ein paar mehr Bilder aufgenommen und hat so ein kleines Video daraus gedreht. Also da konnte man immer aus jedem Foto so ein kleines Mini-Video draus machen. Das war wirklich bloß eine Sekunde, mehr nicht. Und für mich ist immer so ein Zeichen, also ich teste gerne KIs, also Video-KIs in dem Bereich, dass ich sage, ich gebe dir jetzt ein Foto und jetzt fang an, dieses Foto zu animieren. Mach aus dem Foto einen Film. Und da muss ich persönlich sagen, da hat eben Midjourney in der Zwischenzeit Sora komplett überflügelt. Also Sora hat das nicht so gut hinbekommen, mit einfachsten Anweisungen wie Midjourney. Also ich mache ein Beispiel, ich habe ein Foto genommen aus der U-Bahn in Südkorea. Und habe einfach gesagt, das sind 2 Personen zu sehen. Und ich habe gesagt, folge den Personen. Das war meine einzige Anweisung, die ich gegeben habe. Und dann hat er ein Video draus gemacht. Und dann hast du wirklich auf einmal gesehen, wie sich dieses gesamte Bild angefangen hat, Da ist einfach eine Kameraverfolgung. Diese Personen sind gelaufen, sind auf diese Schranke zugegangen, sind durch die Schranke durchgegangen und die Kamera ist einfach diesen Personen gefolgt und hat natürlich andere Personen, die auch noch zu sehen waren, auf dem Foto auch sofort eben richtig gut animiert. Also es sind ganz, ganz wenig Glitches nur noch drin gewesen. Sora komplett gescheitert an der ganzen Sache.
Ja, also ich glaube, über Sora redet auch momentan keiner mehr. Also
was seit, ist Sora?
So in etwa, genau. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil ich habe mir bei Midjourney die Videos habe ich gesehen, ich habe selber noch nicht ausprobiert. Das sahen aber für mich alles sind kleine Clips, aber ohne Ton, ohne Audio. Ist das richtig oder kann Sora Midjourney ähnlich wie Veo 3 auch, sag ich mal, so ein Storyboard umsetzen mit Vertonung, mit Gesprächen, mit Gesang etc.?
Ja, das haben die noch gar nicht. Also die sind ja wirklich sehr, sehr stark im Bildbereich und deswegen war das Naheliegendste auch, dass die natürlich jetzt eine Video-KI rausbringen und die arbeiten auch sehr stark daran, eben dieses Problem mit den konsistenten Charakteren oder den Stil zu lösen. Also man hat ja in der Zwischenzeit bei Midjourney die Möglichkeit, verschiedene Parameter anhand von Bildanweisungen einzulegen. Mhm. Also man kann halt eben sagen, okay, ich möchte halt diesen Charakter haben in diesem Stil und erstelle mir daraus jetzt eben das passende Bild oder das passende Video. Das funktioniert semi-gut. Also die Beispiele, die man aktuell sieht, das sind natürlich die, die rausgepickt wurden, wo gesagt wurde, hier, guck dir das an, richtig geil. Bin ich persönlich davon noch nicht so überzeugt. Also kann funktionieren. Manchmal geht das gut, aber man braucht viele Versuche. Das Schöne bei Midjourney ist halt, Gegensatz zu den anderen, man kann halt sehr, sehr viel ausprobieren mit diesem Bezahl-Account, den es halt gibt für eben einen Zehner im Monat. Und da hat man ja bei vielen Video-KIs in der Zwischenzeit eben Restriktionen, wo man gesagt hat, maximal nur so und so viel. Ich habe den Eindruck gerade bei Midjourney, da kann man ein bisschen mehr raustesten, also ein bisschen mehr rumtesten.
Okay. Mir ging gerade noch eine Frage durch den Kopf. Ich meine, es ist schon ein Jahr oder vielleicht auch länger her. Da haben wir mal über das Thema, weil du Charakterkonsistenz hast, da hast du erzählt von deinem Diffusion-Modell, was du selber trainiert hast.
Ja, mit von dem Bildern.
Das war, genau. Das war ein bisschen komplexer gewesen von dem, was man tun muss. Ne? Da ist schon viel manuelle Arbeit. Würdest du sagen, okay, das ist hinfällig eigentlich heute und man kann im Prinzip, sag ich mal, auch mit Midjourney oder mit anderen Tools solche Trainings durchführen und sagen, dann habe ich diese Charakterkonsistenz?
Du musst das nicht immer, also zum Teil ja, zum Teil nein. Also ich teste das natürlich sehr, sehr gerne immer mit meinen eigenen Bildern, dass ich eben sage, ich lade das einfach jetzt mal hoch und schaue mal nach. Ob
Ronny als Superman, fliegend über Berlin.
Und da ist mein trainiertes Fluxmodell immer noch besser. Also leider im Vergleich zu allen Tools, die ich derzeit austeste. Aber, und jetzt kommt das eben aber, wo ich eben sage, wo es wirklich gut funktioniert und da muss ich wieder direkt weggehen von Midjourney. Also deswegen sage ich, Midjourney hat in bestimmten Bereichen, machen die einen guten Job und in anderen Bereichen versagen die halt komplett. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von dem Style ausgehe, was wir eben bei uns im Blog, wir haben so einen bestimmten Bilderstyle, der ist eben so eine bestimmte Karikatur, die wir verwenden. Und wenn ich die wiederum bei Sora reingebe in diese Remix-Funktion und sage, erstell mir jetzt ein neues Bild mit dem Thema draus, das ist richtig gut. Also da denkst du wirklich, okay, das hat dir jetzt der Illustrator eben zu rasch gebaut. Richtig, richtig gut, was die da machen.
Genau, das siehst du ja auch bei den Image-Gen von OpenAI in ChatGPT, dass sie das wahnsinnig gut können inzwischen. Ne? Ich glaube, was man vielleicht noch so grundsätzlich sagen kann, was so diese ganze Bild-Charakter-Welt angeht. Ich glaube, virtuelle Charakter ist so gut wie gar kein Problem mehr bei der Konsistenz. Menschliche Charakter könnten ein Thema werden. Und es wird allen dann ein Thema, wenn du es mit Menschen machst, die du selber kennst. Weil du dann auf die ganzen, weil dir sofort diese Feinheiten auffallen. Wenn du jetzt ein Bild generieren lässt von einem Menschen, den du gar nicht kennst und sagst, mach mir den mal charakterkonsistent über mehrere Bilder oder Videos, dann wird dir das nicht auffallen. Dann wirst du sagen, ja super, ist schon geil. Aber wenn ich jetzt mich, ne, oder du hast ja dich genommen, oder ich nehme den Ronny und nehme mir Bilder vom Ronny, dann denke ich mir, ja, hat schon Ähnlichkeit mit Ronny, aber das ist er nicht. Ne? Ja. Also weil du diese Person kennst an der Stelle. Das heißt, Charakterkonsistenz funktioniert, aber halt nicht dieser spezifische Charakter, den du gerne hättest. Das ist, glaube ich, so ein bisschen noch das Thema, wo die KIs dann Schwierigkeiten haben. Und ich bin mir auch nicht sicher, also das ist ja, da kann es ja fast schon in so eine philosophische Frage rausgehen, ne? Da hat der Mensch eine Aura oder nicht, die wir auch wahrnehmen an der Stelle. Oder ist es am Ende wirklich nur die Pixel, die ich hier auf dem Bildschirm irgendwie sehe? Fakt ist aber, dass das wirklich schwierig ist. Ne? Also ich habe das auch ein paar Mal getestet mit Bildern von mir. Und ich muss sagen, auf keinem Bild habe ich gedacht, das bin ich, sondern das, wenn du das jemand Fremden gesagt hättest, hätte gesagt, ja, das ist der Stefan, der hätte mich da vielleicht erkannt, aber wenn du die Person gut kennst, dann achtest du, glaube ich, nochmal auf Details und Feinheiten, wo du sagst, nee, das ist es nicht, ne? Die Nase zu kurz, die Backen zu dick, die Ohren zu groß, keine Ahnung.
Ja, der Hals zu lang.
Der Hals zu lang, was auch immer.
Ja, also das ist so ein Punkt, wenn man den natürlich noch gelöst bekommt, also wenn die KIs natürlich das gelöst bekommen, bekommt man vielleicht auch das Problem gelöst, dass man eben Material, immer Originalmaterial eben irgendwo in die Social Communities geben muss. Also ich denke da vor allem immer so ein bisschen daran, das hat man ja auch schon mal gesprochen, ohne dass wir jetzt zu sehr von dem Thema abschweifen, aber ich bin ein ganz großer Fan davon, von mir generierte Bilder, von KI generierte Bilder in irgendwelche Social Communities zu werfen, also Originalfotos von mir in Social Communities zu werfen, weil ich natürlich weiß, desto mehr KI generierte Bilder von mir in Social Communities geworfen werden und jemand nimmt die sich und versucht mich zu duplizieren, desto schlechter wird das Ergebnis werden.
Das ist so, ja, das stimmt. Du bist so ein bisschen, wie war das letztens, das war so Content Poisoning, ist da der, der Ausdruck irgendwie vergifteten Content ins Netz zu werfen, um dann die KIs im Prinzip, sag ich mal, mit diesem vergifteten Content zu beeinflussen. Das war eher so im politischen Kontext, dass Russland extrem viel Content Poisoning macht, um, sag ich mal, KI-Modelle nach deren Ansichten zu trainieren. Aber das Ronny macht das auch im Kleinen, Content Poisoning.
Mhm. Naja, es geht ja vor allem als Schutz, dass man eben nicht versucht, meine Persönlichkeitsrechte zu missbrauchen.
Ne? Ja, vor allem das Faszinierende ist ja, ne, wenn du jetzt ein Bild von dir machst und sagst, okay, das lade ich jetzt bei Social Media hoch, du selber siehst das Bild und sagst, nee, das bin ich nicht, das ist schon irgendwie nicht so cool. Das fällt aber niemandem in Social Media auf, weil die nicht mit diesem Detail auf das Bild draufschauen, wie du das tust, wie du dich selber, du überprüfst das Bild, das andere Menschen überprüfen dieses Bild aber dann überhaupt nicht, ne?
Ja, ja. Genau. Also dort vielleicht so von dem Ausblick, um da auf diese Tool, also es lohnt sich aktuell wirklich, sich eben dieses ganze Thema der eben Video-KIs nochmal genauer anzuschauen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Also da hat sich schon richtig viel getan. Und das, was vor einem Jahr noch eben dort an Qualität abgeliefert wurde, gefühlt kommt hier eben jede Woche irgendein anderes Tool um die Ecke, was eben die Top-Tools von der Woche davor überflügelt. Also da bin ich immer wieder überrascht darüber. Und ich bin auch überrascht darüber, wie stark die Chinesen dort wirklich sind in dem Bereich. Also das ist wirklich beeindruckend.
Ja, da machen wir vielleicht nochmal eine Extra-Folge zu. Das würde mich, China und KI, und sollten wir das hier nutzen? Das fände ich mal total spannend, dass wir uns da vielleicht mal drüber austauschen, weil wir sehen das nicht nur bei den Bild-KIs, wir sehen es auch bei den Sprachmodellen. DeepSeek ist ein wahnsinnig gutes und wahnsinnig schnelles Modell. Sollten wir es hier trotzdem benutzen? Fragezeichen. Da machen wir mal eine Folge zu, ob das irgendwie, wie sinnvoll das ist oder was, auf was man da vielleicht achten muss, wenn wir sagen, wir setzen hier chinesische Modelle ein, weil die Verlockung ist groß, die sind verdammt gut. In der Regel sind sie auch deutlich günstiger als das, was irgendwie aus der USA kommt. Aber sie haben natürlich, sag ich mal, so ihre chinesischen Eigenheiten, die sie mitbringen. Und die Frage ist, sind wir davon betroffen oder bist du davon betroffen, wenn du mit denen arbeitest oder nicht?
Ja, also kommt bei uns auf die Notizliste.
Ja, genau. Wir nehmen das mal auf die Agenda. Mal gucken, wann wir uns dem Thema China-KI widmen. Was haben wir noch an Tools, Ronny?
Ja, dann denke ich mal, ist eben natürlich wirklich auch eine ganz starke Bewegung in diesen ganzen LLM-Tools. Das sieht man ja immer wieder. Also in der Zwischenzeit kann man ja in der KI-Bubble wird ja davon gesprochen, dass nicht mehr eben ChatGPT das beste Modell liefert, sondern Gemini alle überholt hat. Du guckst so. Ich muss
das. Ja, ist es auch immer eine Frage, in welcher Woche guckst du auf solche Listen drauf? Ja. Und es gibt ja von zig Universitäten oder auch Hugging Face hat es ja auch, gibt es ja dann, und dann ist auch die Frage, in welcher Disziplin sind die da unterwegs an der Stelle. Also ChatGPT gehört natürlich noch weiterhin irgendwie zu den Top-Modellen, aber es gibt dann immer mal irgendwelche Bereiche, zum Beispiel auch die Anthropic-Modelle, die Claude-Modelle, die wahnsinnig gut im Programmieren sind, ne, wo die anderen im Prinzip nicht rankommen. Claude auch sehr gut, was das Thema Texte schreiben angeht. Reasoning-Modelle bei ChatGPT, 01, 03 Mini, die extrem gut funktionieren. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, das so de facto einzuordnen und sagen, okay, das ist das beste Modell, weil es kommt so ein bisschen auf den Einsatzzweck am Ende an und auch auf den Zeitpunkt, wo ich nachschaue. Ne? Dann kommt irgendwie das nächste Update bei OpenAI und das macht wieder die anderen irgendwie platt. Was ich ja immer sage, was für mich daraus folgert, ist zu sagen, legt euch da mal nicht fest auf ein System. Ne? Also weder auf OpenAI noch auf Gemini noch auf irgendwie was anderes, sondern wenn ihr dort intensiver Tätigkeit seid oder wenn ihr gar beruflich in dem Umfeld irgendwie seid, dass ihr sagt, okay, wir nutzen KI bei uns im Unternehmen oder ich nutze für uns im Unternehmen KI, nicht festlegen, einfach mal immer wieder alles ausprobieren. Aber das ist natürlich, du hast vorhin gesagt, nee, letzte Folge war das gewesen, investier mal ein Fuffi irgendwie in KI-Tools, das ist am Ende bald dann kein Fuffi mehr, ne, wenn man alles auf dem Schirm haben will.
Ja, so ist es.
Aber also, erzähl mal, was hat dich gerade so an Gemini jetzt begeistert? Wo sagst du im Prinzip, wo hat das so zugelegt im Vergleich
zu anderen? Also ich sage, das sagt die KI-Bubble. Ne? Also ich wollte nämlich noch zum Schluss eben sagen, ich bin in der Zwischenzeit immer mehr und mehr eben von Claude, also von Anthropic begeistert. Also ich mache es in der Zwischenzeit ja wirklich so, das, was du auch gerade empfohlen hast, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, welches Modell ist denn jetzt hier das Beste, dann schreibe ich die Anweisung in ein Modell rein, kopiere die und gebe die den anderen beiden Modellen. Und dann lasse ich die einfach mal durchrattern. Also wo ich wirklich schaue, welches Modell liefert mir hier das beste Ergebnis aus. Und was ich bei Anthropic halt eben bei Claude halt mitbekomme, Claude ist sehr, sehr gut da drin, eben Prompts zu verfeinern. Also wirklich nicht bloß eben in der Programmierung. Also sie können auch sehr gut Fehler ausmerzen, wenn die irgendwie, wenn man sich mit einer anderen KI irgendwelchen Code hat schreiben lassen und sich diese KI halt in so einer Schleife befindet und dir nie das richtige Ergebnis ausspuckt, was du haben willst, also dass du zum richtigen Ziel kommst, gib das mal Claude und lass Claude dort einfach mal eben ein Code-Review machen, um zu schauen, wo liegt denn hier der Fehler. Also Claude findet sehr, sehr gut die Bugs und kann die rausmerzen. Und das ist eben das, worauf ich zurück wollte, Prompts zu optimieren, also Prompts zu verbessern, das kann Claude ebenfalls sehr, sehr gut. Also das ist wirklich immer wieder beeindruckend, was die da für eben Prompts in der Zwischenzeit, also ich nutze Claude faktisch, um bessere Prompts für andere KIs zu verfassen oder eben für GPTs oder ja, GPTs in erster Linie.
Ja, da vielleicht noch mal ein Hinweis. Also ja, Claude macht das sehr gut, ist auch in dieser natürlichen Sprache, glaube ich, relativ weit vorne. Also viele sagen auch, wenn ihr Texte generieren lasst, die von Claude sind schon noch ein Ticken besser irgendwie als andere. Am Ende ist da natürlich ganz viel Subjektivität. Ne? Also auch wenn du jetzt, Ronny, das separat testest, dann ist das subjektiv für dich das Beste. Ne? Am Ende ist die Frage, gibt es überhaupt da objektive Kriterien? Also ich gehe gern zu Perplexity und frage dann, was ist denn der aktuelle Stand bei den Modellen? Welches sollte ich denn dann nutzen irgendwie? Wobei auch immer die Frage ist, das sage ich ja auch, das ist, am Ende sind sie alle wahnsinnig gut. Ne? Es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagen kann, nee, das kannst du nicht verwenden für irgendwas, sondern ihr könnt mit allen Modellen inzwischen alles machen. Wir bewegen uns jetzt wirklich, sag ich mal, hier auf Jammern auf hohem Niveau, wenn wir sagen, da ist ein Modell vielleicht ein bisschen schlechter oder besser als das andere Modell. Wir waren noch vor einem Jahr, waren wir von allen Modellen fasziniert und ich sag mal, das Top-Modell von vor einem Jahr, das ist aber weit abgehängt von allen Modellen, die momentan am Markt sind. Ja, also die funktionieren schon bei alle. Was das Thema Prompten angeht, da könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn ihr einen OpenAI-Account, Entwickler-Account habt, das klingt so groß, aber den kriegt ihr kostenlos, am Ende ist es einfach nur ein Account, Punkt. Da gibt's auch eine schöne, in der Developer-Plattform von OpenAI gibt's ein schönes Prompting-Tool, wo euch, was nur darauf ausgelegt ist, den besten Prompt für eine Anwendung zu finden. Das ist ein komplettes Entwicklungswerkzeug, wo man sagt, dieser Prompt kann auch ausprobiert werden. Auch dieser Prompt kann auch mit Variablen gespickt werden, dass man die dann nachher austauschen kann. Also wenn man diese Prompt-Entwicklung rein, kann man das machen. Ich weiß nicht, ob die jetzt besser sind oder genauso gut oder schlechter als die von Claude, aber wenn da der Prompt dann rausfällt aus diesem Entwicklertool, dann kann man ja vom Prompt von Claude nochmal prüfen lassen, ob dieser Prompt, was man da vielleicht noch irgendwie mit dran hängen könnte. Am Ende ist es ja auch oftmals gar nicht so, dass der Prompt technisch irgendwie schlecht ist, sondern am meisten ist es ja so, Prompt-Kompetenz, da habe ich an alles gedacht, irgendwie, was in so einem Prompt irgendwie drin sein könnte.
Ja, es gibt ja zwei gute Bibliotheken. Also einmal das, was du eben gesagt hast von OpenAI. Die haben ja einerseits eben eine Bibliothek zum Thema Prompten, Die kann man wiederum auch kostenfrei verwenden. Da muss man nicht mal einen Account besitzen bei denen. Dann gibt es auch von Google eine Library, mit der man sich so Ideen sammeln kann, was man eben bei den Prompts beachten kann. Und auch das kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, um überhaupt ein Gefühl zu bekommen, was man aus so einer KI vielleicht noch rauskitzeln kann, woran man vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Also da kriegt man auch eben mit, auch wie muss man eine Struktur aufbauen von so einem Prompt, wie sollte der Output sein, dass man den eben in anderen Prozessen noch weiterverarbeiten kann. Und das ist schon gut geworden.
Genau, im Zusammenhang mit dieser Bibliothek bei OpenAI, ich glaube mir jetzt nicht ganz sicher, vielleicht weißt du das, es gibt ja die OpenAI Akademie, viele wissen das gar nicht irgendwie, dass OpenAI inzwischen dort auch so eine Online-Akademie habt, wo ihr die verschiedensten Themen rund um das Thema AI aufrufen könnt. Und dort gibt es auch einen Kurs zum Thema Prompten von OpenAI. Alle super Quellen, um einfach mal damit loszulegen und zu sagen, okay, ich gehe mal ein Level höher als einfach nur, erstell mir mal eine Einkaufsliste an ChatGPT. Ne? Wo man sagt, okay, ich will es ein bisschen professionalisieren. Könnt ihr auch mal in dieser OpenAI Akademie schauen. Das sind ganz tolle Kurse, auf die immer wieder auch verwiesen wird, die immer mal wieder irgendwie bei mir auch in der Timeline auftauchen.
Ja. Sehr gut. Ist dir irgendwie noch was aufgefallen, Stefan, wo du jetzt sagst, ja, okay, das war wirklich eine echt interessante Entwicklung in der letzten Zeit?
Boah, jetzt hast du natürlich den Maßstab wahnsinnig hochgelegt. Das ist schon eine echt interessante Entwicklung. Ich fand super, dass Google bei Notebook LM inzwischen deutsche Audio-Mitschnitte, nicht Mitschnitte, wie nennen die das Audio?
Diese Podcasts, ne?
Genau, das Podcast ja. gibt aber einen speziellen Namen dafür. Dass die inzwischen auf Deutsch sind und zwar sehr gut auf Deutsch, jetzt nicht mehr mit englischem Akzent. Man konnte ja so über Prompt Injections konnte man die trotzdem Deutsch machen lassen, obwohl Default eigentlich Englisch ist. Das funktioniert ganz gut. Was mich besonders momentan bei diesen Tool-Updates, und das ist auch Gemini tatsächlich eben an der Stelle, die Gemini-App, die auf den Smartphones drauf ist. Ich habe ja ein iPhone bei mir, da ist die Funktion drinne. Deswegen gehe ich immer davon aus, dass auf allen Android-Geräten sie sowieso drauf ist. Und war wahrscheinlich ein halbes Jahr früher vor mir drauf. Vielleicht ist es auch gar nicht so die Riesenneuerung. Aber dass ich diesen Videostream starten kann und sagen kann, okay, ich gebe dir mal meine Kamera frei, Gemini, ich gebe dir mal hier meinen Bildschirm frei. Also ich kann den Bildschirm teilen von meinem Smartphone mit Gemini, aber die Kamera ist natürlich viel spannender noch für mich, weil ich sage, ab jetzt sieht Gemini auch das, was ich sehe. Das haben wir schon auch immer in den Entwicklungsumgebungen bei Google, weil ist das immer wieder drin gewesen. Irgendwie war total faszinierend, aber das jetzt im Smartphone zu haben und nur mit einem Shortcut auf dem Display irgendwie vorne zu sagen, okay, ich lasse die Video-Funktion, ich teile mal mein Video mit der KI und unterhalte mich natürlich auch über das Gesehene dann mit der KI. Also es ist ja nicht nur, dass die Funktion da ist, sondern sie kann natürlich sie sieht alles, sie erfasst den Content, sie versteht, was sie da sieht, sie versteht, in welcher Welt ich mich bewege und kann das adaptieren und dann kann ich mich mit der KI darüber unterhalten. Und so die banalsten Dinge irgendwie fragen, ne? Wenn Schlüssel verlegt und dann sage ich, hier, komm, wir gehen mal zusammen hier durch die Wohnung und suchen mal, ob wir den Schlüssel finden. Sag mir noch mal Bescheid, wenn du ihn irgendwo siehst. Ne? Geil.
Also das hast du ausprobiert?
Ja, klar.
Okay, sehr cool. Ja.
Also es sind ja so ganz, ganz banale Dinge, wo man sagt, okay, das ist, wo man sagt, ja, dann nehme ich mir jetzt einfach mal die KI mit. Die schaut mir da mal über die Schulter und hilft mir mal irgendwie dabei. Wir haben uns ja schon ein paar Mal auch drüber unterhalten. Klar, wenn du am Monitor irgendwie sitzt, ne, hast irgendwelche Probleme, Softwareprobleme etc., wobei du das auch ganz gut mit Screenshots inzwischen lösen kannst, aber du kannst ja jetzt dann auch komplette Prozesse der KI zeigen. Dann kannst du sagen, guck mal, KI, so mache ich das normalerweise. Gibt es einen schnelleren Weg? Oder muss ich diese 20 Klicks da irgendwie ausführen? Und also da gibt's, für mich sind das wieder komplett neue Einsatzzwecke, wenn die KI nicht nur per Text, nicht nur per Audio-Chat, den ich ja auch liebe, dass ich mit KIs mich unterhalten kann die ganze Zeit, sondern jetzt auch noch per Video im Prinzip mich mit meiner KI unterhalten kann. Das fand ich total faszinierend, dass das jetzt so in dieser Endstufe da ist. Gab es schon die ganze Zeit, aber immer so in Entwicklungsumgebung. Jetzt hat es jeder auf sein Smartphone und Google macht das einfach mal für alle öffentlich und zwar kostenlos.
Ja, ich glaube, du hast nochmal einen guten Ansatz geliefert. Ich muss das echt mal ausprobieren. Du hast ja vor zwei Folgen schon mal nachgefragt, ob ich das eben auf der letzten Reise auch ausprobiert habe. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, ne? An die Sache. Da habe ich immer schön Fotos gemacht und das reingeschickt. Aber das sehen wir mal wieder. Also selbst wir, die ja wirklich in der Bubble drin sind und immer wieder viel ausprobieren, austesten, kann es immer mal wieder passieren, dass so eine Funktion an jemanden vorbeigeht.
Ja, das ist gar nicht die Funktion. Ich glaube, am Ende ist es dieses, also dass die Funktion existiert, das wusstest du ja.
Ja.
Die Frage ist am Ende vielmehr, wie kreativ sind wir, aus Routinen, die wir bisher hatten, auszubrechen und immer wieder zu überlegen, können wir das mit AI irgendwie ergänzen, besser, schneller, effizienter irgendwie zu machen. Und das, glaube ich, ist etwas, was sehr schwer fällt. Ne? Also zu sagen, okay, ich habe meinen Schlüssel verlegt in der Wohnung. Das ist wahrscheinlich im Leben schon Dutzende von Male vorgekommen. Und der normale Prozess ist, ich laufe jetzt durch die Wohnung und suche den Schlüssel. Aber jetzt mal auf die Idee zu kommen, zu sagen, okay, ich nehme einfach mal die KI mit und probiere das mal aus. Das ist, glaube ich, dieses, wo wir beide selber immer wieder feststellen, oh, wie cool, das sind aber so kleine Alltagsdinge, wo man sagt, ja, am Ende ist es eine einfache Funktion eines Tools, aber sie erleichtert einen schon wahnsinnig den Alltag, wenn man einfach auf die Idee kommt, an der Stelle könnte ich es ja mal ausprobieren und nutzen. Ne?
Ja, sehr, sehr geil. Okay, Stefan, hast du noch irgendwas?
Nee, wir hatten es bei den LLMs, hatten wir schon drüber gesprochen eben. Ich bin intensiv dabei, mir die chinesischen Modelle anzuschauen. Auch wieder mehr im Kontext von N8N, weil die da A, saugünstig sind. Und weil es die als Open Source in der Regel auch gibt, also DeepSeek, ist ja Open Source Modell und ist da verfügbar, ist auch als Open Source super schnell. Aber da haben wir ja gesagt, da machen wir nochmal vielleicht eine extra Folge drüber, was wir mit diesen chinesischen KIs da irgendwie machen. Aber das ist schon etwas, was mich momentan beschäftigt. Ist vielleicht bei DeepSeek nicht im Sinne des Datenschutzes. Aber grundsätzlich, wie komme ich weg von diesen Tool-Anbietern? Also wir haben da jetzt schon öfters mal drüber gesprochen, ne, dass wir gesagt haben, im Prinzip ist es gut, sich abhängig zu machen von den US-Tools. Was passiert eigentlich, wenn irgendwie so ein Präsident in den USA mal völlig am Rad dreht und uns die Dinger sperrt oder Ausfuhrzölle auf digitale Produkte macht oder ähnliches? Und ich höre das immer häufiger, tatsächlich jetzt auch im Umfeld von KI-Nachrichten, dass Europa da sich ganz neu aufstellen möchte und sagen, wir müssen uns da unabhängig machen. Und deswegen finde ich diesen so Open-Source-Ansatz so spannend. Und deswegen gucke ich mir die Open-Source-Modelle an. Und für DSGVO natürlich die Mistral-Modelle, die leider ja so bei uns in den Diskussionen, ne, wir reden immer von Gemini, ChatGPT und Anthropic. Mistral hat man da gar nicht so auf dem Schirm. Die haben auch in diesen Top-Listen gibt es Eigenschaften, wo Mistral ganz oben ist bei dem Thema. Auch wenn ihr zum Beispiel OCR-Geschichten, gibt kein Modell, was so an Mistral rankommt, OCR sauber umzuwandeln. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich OCR ist, ne? Aber am Ende geht es um handgeschriebenes oder auch eingescanntes als PDF und das einer KI zu geben und zu sagen, kannst du das erkennen, was da drauf ist? Und da ist Mistral ganz vorne, da kommen die anderen Modelle alle überhaupt nicht ran. Also das ist das, aber kein Tool-Thema, nicht, wo ich mich mit Tools beschäftige, aber vielleicht schon für die Sektion, was hat dich in den letzten Wochen beschäftigt?
Ja, sehr, sehr geil. Also da hast du mir natürlich sofort wieder mal eben so einen kleinen Wink gegeben. Also ich bin ja in der Zwischenzeit auch eben von Mistral, von der Entwicklung von denen sehr, sehr begeistert und dadurch, dass es natürlich eben auch aus Europa kommt. Und ich glaube, ich muss mir das wirklich auch nochmal ein bisschen genauer anschauen in den nächsten Wochen. Vielleicht kommt das bei mir auf die To-Do-Liste mal für die
nächsten
Wochen.
Ja, mach's mal, weil die haben auch in ihre Oberfläche integrieren die echt immer mehr Funktionen, die wir auch aus den US-Bereichen kennen. Also die haben auch inzwischen diese Projektgeschichte. Die haben natürlich einen Bildgenerator, der gar nicht schlecht ist, der Bildgenerator. Also das ist gut, ich würde mal sagen, an ImageGen von OpenAI kommt da momentan in den Chatbots wenig ran. Gibt andere Bildtools, die das wahrscheinlich auf ähnlichem Niveau können. Da ist ChatGPT oder ImageGen schon relativ weit vorne, aber die sind auch nicht schlecht, die Bilder, die da irgendwie rausfallen. Und es sind auch ganz viele Tools, um sich da irgendwie zu organisieren, also auch Datenquellen hochzuladen, Dokumente hochzuladen, um damit zu arbeiten. Also es ist nicht so, dass man da das Mistral da abgehängt ist oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es total spannend, da mit Mistral zu arbeiten. Schon allein, weil es ein europäisches Modell ist und das ist für mich immer noch ein DSGVO im beruflichen Kontext, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, die dann sagen, das ist nicht nur ein wichtiges Thema, es ist ein gesetzliches Thema, Punkt. Wir dürfen gar kein ChatGPT in der Form, zumindest nicht in der Standardform irgendwie nutzen. Ich finde es aber auch wirklich spannend zu sagen, im Prinzip, ey, lasst uns mal gucken, ob wir nicht europäische Alternativen finden und lasst uns da mal so ein bisschen europäischen Patriotismus entwickeln und sagen, okay, wir stärken mal die europäische KI-Szene. Und deswegen sage ich auch, ich schmeiße auch gerne bei Mistral Geld rein und arbeite trotzdem viel auch mit ChatGPT.
Sehr gut, sehr, sehr möglich. Dann würde ich doch sagen, das ist doch ein richtig geiles Schlusswort. Ne? Also, bei der letzten Folge haben wir gesagt, ein Puffi investieren, nehmt da, wie viel kostet Mistral derzeit?
Es kostet auch einen Zehner oder irgendwas, keine Ahnung.
Nehmt den Zehner und investiert den bei Mistral und testet das aus. Und ich habe auch gehört in einer anderen Podcast-Folge mal, dass Mistral, was die deutschen Ergebnisse betrifft, besser ist als die amerikanischen Modelle, weil die wahrscheinlich mehr mit deutschen Daten gearbeitet haben.
Ja, und die haben natürlich auch diesen europäischen Fokus einfach. Ne? Die positionieren sich einfach insgesamt auch als die europäische Alternative. Und da wir Teil von Europa sind, gehören wir halt da am Ende dann auch irgendwie mit dazu. Und das finde ich ganz gut. Also das ist kein Bashing jetzt auf die US-Tech-Konzerne und das wäre auch falsch. Ne? Muss man auch nicht machen. Das sind alles tolle Tools, alles tolle Unternehmen. Aber wenn wir jetzt, sag ich mal, so eine europäische Alternative haben, dann sollten wir das hier im Podcast auch immer mal wieder erwähnen und vielleicht auch dazu ermutigen, sowas zu nutzen.
Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Schönes so machen wir das.
Genau.
Also, dann, wir wünschen euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Spielt ein bisschen mit KI. Wir sind sehr gespannt. Wenn es euch gefallen hat, liked uns, kommentiert uns. Ich weiß nicht, wo ihr uns gerade hört, was ihr da gerade für Möglichkeiten habt. Aber da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, irgendwo Sterne zu vergeben. Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Gell, Ronny?
Jawohl. Bis dahin. Bye, bye.
Ciao.